Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute möchte ich mit euch eine etwas unterbeleuchtete Perspektive betrachten. Und zwar die Perspektive von Männern, die von Machtmissbrauch betroffen sind. Sehr häufig sind es in der Tat Männer, die ihre Macht missbrauchen. Zum Beispiel auch in der Wirtschaft. Wenn wir uns die großen Wirtschaftsskandale unserer Zeit anschauen, sind die Protagonisten überwiegend männlich. Der Fall Cum-Ex hat den Staat vermutlich über 30 Milliarden Euro gekostet und wurde durch den ehemaligen Steuerprüfer der hessischen Finanzbehörde Hanno Berger ins Rollen gebracht. In diesem Skandal rund um Volkswagen spielten Martin Winterkorn und Rupert Stadler die Hauptrollen. Beim Wirecard-Skandal bereicherten sich die Vorstände Jan Masalek und Markus Braun an ihrer Macht. Der Wirtschaftswissenschaftler Boris von Hesen analysiert in seinem Buch »Was Männer kosten«, dass 76% der Wirtschaftskriminellen männlich sind. Dabei bezieht er sich auf Daten des PKS. Neben Korruption, dem Entwenden von Geldern und Steuerhinterziehung gibt es aber auch noch eine andere Form des Machtmissbrauchs. Der personenbezogene Machtmissbrauch. Personenbezogener Machtmissbrauch fängt da an, wo die empfundene Freiwilligkeit aufhört. Das sagt meine heutige Gästin. Darunter fällt die Manipulation von Mitmenschen, Mobbing, die gezielte Erniedrigung, aber natürlich auch körperliche Übergriffe. Auch bei dieser Form des Machtmissbrauchs sind Männer statistisch gesehen häufiger Tatpersonen als Frauen. Im Verhältnis sind nur wenige Männer von Machtmissbrauch betroffen, aber die Männer, die ihn erleben, schweigen in der Regel. Dementsprechend groß ist eigentlich auch das Dunkelfeld. Und wir wissen nicht wirklich, wie viele Männer tatsächlich betroffen sind. Bevor wir in das Gespräch mit unserer heutigen Gästin starten, will ich ein paar Beobachtungen einordnen. Dazu reisen wir zurück in das Jahr 2017.
More than 60 women have come forward to accuse Weinstein of sexual harassment, assault and rape.
Im Oktober 2017 begannen mehrere Frauen, den damals sehr renommierten Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich der sexuellen Belästigung, Nötigung oder der Vergewaltigung zu beschuldigen. Der Fall Weinstein hat die MeToo-Debatte ins Rollen gebracht. Unter dem passenden Hashtag teilten überwiegend Frauen ihre Erfahrungen rund um personenbezogenen Machtmissbrauch im Internet. Erfahrungen, die bislang unterm Teppich gekehrt wurden, kamen plötzlich zum Vorschein. Was allerdings weitestgehend im Verborgenen blieb, waren die Erfahrungen von Männern. Für Frauen ist seither viel passiert. Ich will nicht sagen, dass wir alles erreicht haben, aber der aktuelle Fall der Französin Gisèle Pelicot zeigt, dass sich durchaus etwas geändert hat. Wir hören mal ganz kurz in einen Spiegelbeitrag rein.
Die Scham muss die Seiten wechseln, das sagt Gisèle Pelicot. Ihr Ehemann und über 50 weitere Männer sollen sie über Jahre vergewaltigt haben. Der Prozess erregt gerade viel Aufsehen, weil Pelicot unbedingt an die Öffentlichkeit will und weil sie verlangt, dass die Videos der Taten gezeigt werden.
Die Scham muss die Seite wechseln. Dieser Satz, den Gisèle Pelicot gegenüber der französischen Presse gesagt hat, wird in die Geschichte eingehen. Hoffe ich zumindest. Er meint, dass nicht mehr die Betroffenen sich schämen müssen, sondern die Tatpersonen. Bei wem die Scham nach wie vor tief sitzt, fragt ihr euch? Bei betroffenen Männern. Oder ändert sich da jetzt gerade auch etwas? Aktuell wird der Rapper P. Diddy von mehreren Frauen beschuldigt, seine Macht ihnen gegenüber auf unterschiedliche Weise missbraucht zu haben, Vergewaltigungen begangen zu haben sowie weitere Körperverletzungen. Die Details schockieren aktuell die Öffentlichkeit. Und nun reichen auch immer mehr Männer Anklage ein. Ein anonymer Kläger trug nun vor Gericht vor, im Alter von 16 Jahren bei einer der Partys des Rappers auf Long Island von ihm angefasst worden zu sein. Den Vorwürfen zufolge fasste der Rapper die Genitalien des 16-Jährigen an. Auch soll der erfolgreiche Rapper nach Angaben in der Klage dem Jugendlichen gesagt haben, dass dieser solches Verhalten einfach zulassen müsse, wenn er in der Musikwelt Fuß fassen wolle. Und das, meine Lieben, ist Machtmissbrauch. Ein weiterer anonymer Kläger wirft den Weltstar vor, ihn in einem Lager eines Warenhauses vergewaltigt und mit dem Tode gedroht zu haben. Die Prozesse laufen noch. Der Rapper P. Diddy sitzt in Untersuchungshaft. Ich will heute über Männer in der betroffenen Rolle sprechen. Warum schweigen sie meistens? Warum profitieren sie nicht von dem Befreiungsschlag der Frauen? Und wie viele Männer erleben in Deutschland wohl wirklich Machtmissbrauch? Ich habe mir die Journalistin Lena Marbacher eingeladen, die genau dieses Thema in ihrem aktuellen Buch Arbeit, Macht, Missbrauch beleuchtet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Lena Marbacher. Hallo, liebe Lena, ich freue mich, dass ich dich heute als meine Expertin an der Seite habe.
Danke, ich freue mich auch.
Wir springen direkt rein und zwar mit der Frage, wo beginnt personenbezogener Machtmissbrauch? Das ist ja sehr abstrakt und irgendwie nicht so richtig greifbar und wahrscheinlich liegt da auch das Problem, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach zu definieren. Ich habe für mich mal so einen Satz formuliert, indem ich das zumindest von einer Seite versuche zu greifen, nämlich Machtmissbrauch fängt da an, wo empfundene Freiwilligkeit aufhört. Also da, wo ich merke, das, was hier mit mir passiert, das ist nicht mehr das, was ich gerne machen möchte. Nun kann man auch darüber natürlich streiten, nämlich wenn ich zum Arzt gehe und der muss mich operieren, dann finde ich eigentlich nicht gut, dass mir dabei Schmerzen zugefügt werden. Ich willige aber ein, weil ich weiß, das wird meiner Gesundheit gut tun. Ne? Gibt es noch andere sicherlich irgendwie so kleinere Beispiele, wo man jetzt darüber streiten könnte. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich finde, über die Definition von Machtmissbrauch zu streiten, das sollten wir tun. Wir sollten eigentlich mehr uns sozusagen in den Aushandlungsprozess begeben. Aber diese eine Seite ist eben da, wo ich empfinde, dass Grenzen überschritten werden, entweder im Sinne von psychischer Gewalt oder tatsächlich physischer Gewalt oder in Form von, drückt sich ja dann oft in dieser Form auch aus, in Form von Diskriminierungen, in Form von Übergriffen, körperlichen Übergriffen, Mobbing, was auch immer. Hm. Und dann gibt's noch eine andere Seite, nämlich die, wo man sich fragen muss, reicht es, wenn ich als betroffene Person das einschätze?
Ja, ich habe mir diesen Satz, den du gerade gesagt hast, also Machtmissbrauch beginnt dort, wo die empfundene Freiwilligkeit endet. Den habe ich mir tatsächlich auch gemarkert. Das ist ja ein Satz, den du in der Einleitung deines Buches schreibst. Warum ist das Wort empfunden so wichtig? Warum kann es nicht einfach nur Freiwilligkeit heißen?
Da könnte man wahrscheinlich auch drüber diskutieren. Könnte es theoretisch auch. Für mich war wichtig, damit auszudrücken, dass Freiwilligkeit dann nach einer generisch messbaren Freiwilligkeit klingt. Also freiwillig heißt, ich habe zugestimmt, ist ja das eine, worüber wir ja auch viel reden, zum Glück viel darüber reden. Aber es gibt relativ häufig in der gesellschaftlichen Debatte ein anderes Bild von Freiwilligkeit als das, was ich selber empfinde. Und deswegen ist mir das wichtig gewesen, das so auszudrücken, weil meine empfundene Freiwilligkeit hat vielleicht eine andere Grenze als deine. Und dennoch sind wir ansonsten irgendwie oft einer Meinung irgendwie, ne? Aber in einer speziellen Situation mit einer bestimmten Person durch ein bestimmtes Publikum in einem bestimmten Kontext empfinde ich Dinge möglicherweise ganz anders als du. Und deswegen habe ich dieses eigene Empfinden sozusagen damit reingenommen.
Ich finde das Wort Empfunden tatsächlich extrem wichtig. Und deswegen wollte ich aber nochmal nachfragen, weil wir ja so oft auch, gerade wenn es um sexuellen Missbrauch und so weiter geht, darüber streiten, bei Videoaufzeichnungen zum Beispiel. Ja, aber in der Szene sieht es doch so aus, als würde die Frau das auch wollen, als würde sie das freiwillig machen. Aber im Zweifel empfindet sie das eben nicht so. Also das ist, glaube ich, ein total relevanter Punkt, den du da aufmachst. Du beschreibst in deinem Buch eine Stelle oder einen Moment in deiner Kindheit, da wurde deine empfundene Freiwilligkeit überschritten. Und zwar ging es da um eine Lehrkraft, um einen Lehrer, der sehr geschwitzt hat, glaube ich immer. Und wenn die Pause zu Ende war, hat er sich an die Tür gestellt und er hat alle Kinder einmal in den Arm nehmen wollen. Jedes einzelne Kind. Und das hast du als extrem unangenehm empfunden. Also einmal, weil er so geschwitzt hat, aber wahrscheinlich auch einfach diese Nähe zu einer Autoritätsperson. Und da kommen wir ja jetzt hin. Was bedeutet Autoritätsperson? Dein Lehrer war damals ja ganz klar die Autoritätsperson. Du warst Grundschülerin, irgendwie 9 oder 10 Jahre alt. Was macht eine Autoritätsperson aus, die dann eben Macht missbrauchen kann?
Genau, also Autorität ist ja etwas, was wir uns nicht irgendwo im Laden kaufen, ne? Genauso wie Macht. Und deswegen hängt das auch so eng miteinander zusammen. Sondern Autorität ist etwas, was wir in Beziehung und gesellschaftlich verleihen. Das heißt, Menschen, zu denen wir großes Ansehen haben. Und historisch betrachtet ist der lehrende Beruf einer, also wo wir erstmal vom Begriff her schon sagen können, das ist eine Person, die jemandem etwas beibringt. Die muss also einen Vorsprung haben, die muss also in irgendeiner Form, man könnte das ja so hierarchisch sozusagen auch schon bezeichnen, die steht also über jemandem, weil sie anderen etwas beibringt. Und das kann in der Erwachsenenbildung genauso sein, wie es eben auch in der Bildung von Kindern ist. Und das trifft dann auf den Pfarrer zu, auf die Lehrerin, das trifft auf den Polizisten zu, das trifft auf wen auch immer zu. Also wir verleihen Menschen, und das hing oft mit Berufen zusammen, Autorität, die in Positionen waren, denen wir in irgendeiner Form einen Status verliehen haben, weil sie Gelehrte waren, weil sie eben sich mit dem Glauben beschäftigt haben, weil sie für Recht und Ordnung gesorgt haben und so weiter. Und als Kind komme ich ja in eine Welt, die von Menschen, also von erwachsenen Menschen gemacht ist und wo diese Maßstäbe auch schon gesetzt sind. Das heißt, ich bekomme das ja auch beigebracht, ne? Dass ich dem Lehrer gegenüber mich zu benehmen habe, dass ich die Menschen, dass ich irgendwie Bitte und Danke sage. Und ich merke und werde auch so sozialisiert als Kind, dass bestimmte Menschen bestimmtes Ansehen haben. Ne? Also wir kriegen zum Beispiel natürlich auch beigebracht, dass die Reinigungskraft weniger Ansehen und damit weniger Autorität verliehen bekommt als beispielsweise der Richter oder die Richterin. Ne? Das sind eben Dinge, die wir sozusagen lernen. Wir könnten das ändern, indem wir diese Bewertungen verändern. Aber das ist eben historisch so gewachsen, dass es mit Sicherheit, wenn dann, ein sehr, sehr langer Prozess wäre. Und deswegen ist ein Lehrer für einen Schüler grundsätzlich erstmal eine Autoritätsperson und in dem Fall auch noch ganz besonders, weil ich natürlich als Schutzbefohlene in ganz vielen Situationen abhängig bin von dieser Person. Ich bin abhängig von ihrer Leistungsbewertung, ich bin abhängig davon, ob ich in die nächste Klasse versetzt werde und so weiter. Und ich bin eben auch abhängig davon, wie ich sozusagen mich in der Schule bewegen kann. Ne? Also wo ich lang gehe, ob ich ermahnt werde für irgendwas, ob ich einen Klassenbucheintrag kriege. Aber auch darüber wird entschieden, wie meine Zukunft möglicherweise aussieht. Ne? Also wie mein folgender Bildungsweg aussieht. Und Autoritätspersonen, die mit Kindern zu tun haben, die üben sozusagen immer in besonderem Maße Macht über Kinder aus. Und das kann ganz positiv sein. Es kann aber eben auch durchaus missbräuchlich geschehen. Und das ist leider Gottes gar nicht so selten.
Und wir brauchen eben diese verliehene Autorität, um erstmal dieses Machtgefälle zu kreieren. Und das ist ja leider notwendig, um eben auch Macht gegenüber einer unterstellten Person, sag ich mal, zu missbrauchen und eben auszuüben. Welche Rolle spielt dabei Männlichkeit? Denn ich habe das Gefühl, Autorität ist ja auch etwas, was lange als sehr männlich gelesen wurde. Gerade wenn wir zum Beispiel aufs Militär blicken, dann ist das etwas sehr männlich Assoziiertes. Ich glaube, es kommt eher so langsam durch, dass es auch weibliche Autorität gibt. Beziehungsweise wenn man an weibliche Autorität denkt, hat man erstmal so eine Mutter im Kopf. Aber dass Autorität eben auch Fürsorge bedeutet, in allererster Linie. Und dass Autorität nichts ist, das mit Gewalt ausgeführt oder beziehungsweise ja sich genommen werden sollte. Welche Rolle spielt Männlichkeit da in deinen Augen?
Also was natürlich komplett klar ist, ist, dass Männer, wenn wir es jetzt aufs Wirtschaft, also auf die Wirtschaft beziehen, eine ganz andere Historie haben vom Ausbau von Macht. Ne? Also Männer waren viel früher in Berufen, die durften sich bilden. Das kann man ja bis weit hinters Mittelalter sozusagen zurückverfolgen, dass Frauen der Zugang zu all diesen Orten einfach sozusagen versperrt war. Und die Frauen konnten ja erst ab 1900 ungefähr Abitur machen überhaupt. Abitur war notwendig, um dann an Universitäten zugelassen zu werden. Vorher konnten sie nur Gasthörerinnen sein. Das war dann sehr schwierig, diesen Gasthörerinnenplatz zu bekommen und so weiter. Das heißt, deren Erfahrung und damit auch Selbstverständlichkeit, Macht zu beanspruchen, ist einfach deutlich ausgebauter. Ne? Und auch deren Beziehungsnetzwerk und dadurch natürlich durch die lange Historie auch deren historisch gewachsenes Eigentum und Vermögen. Also es gibt zum Beispiel auch Zahlen darüber, dass Frauen deutlich weniger Land besitzen. Ne? So ganz banale Sachen, weil es halt oft historisch gewachsener Besitz ist, der dann durch die Familien weitergereicht wird und sie sich den eben gar nicht leisten konnten. Von daher würde ich sagen, Macht ist etwas, was aus diesem Grund deutlich häufiger von Männern sozusagen, und das ist jetzt eine komische Formulierung, also die haben öfter Machtpositionen inne, aber das bedeutet eben auch, wir verleihen ihnen diese Macht. Wenn ich in einer Organisation eine hierarchisch höher gestellte Position bekomme, dann geht diese hierarchische Position immer mit bestimmten Befugnissen einher, die ich über andere habe. Das heißt, ich bekomme dort formelle Macht verliehen. Aber der Witz ist ja, wer kommt denn in diese Position? Also wenn jemand in dieser Position ist, dann ist es egal, welches Geschlecht diese Person hat. Aber wer kommt überhaupt dorthin? Und das hat dann ganz viel mit gesellschaftlicher Machtverleihung und Autoritätsverleihung zu tun. Und die bekommt nach wie vor natürlich deutlich mehr Männer. Das ist ganz klar. Das ist das, was wir überall sehen, ne? Warum es einen Equal Pay Gap gibt und so weiter und so fort.
Ist es denn dann auch historisch gewachsen, dass wir als Gesellschaft kein Bewusstsein dafür haben, dass eben auch Männer Betroffene von Machtmissbrauch sein können?
Ja, ganz klar liegt es natürlich an den Geschlechterrollen. Also die Geschlechterrolle der Frau, die immer eher als Opfer betrachtet wird, die still sein muss, die als schwach dargestellt wird. Das ist ja alles etwas, was wir in unserer Sozialisierung lernen und genauso lernen wir eben, also wir lernen das schwache Geschlecht und das starke Geschlecht, das ist eben weiblich und männlich belegt und entsprechend lernen Männer, dass sie einerseits weniger Grenzen haben, um zum Beispiel Aggressivität auszuleben, etwas, was Mädchen ja beigebracht bekommen, dass sie sich also ruhig und still und klein zu verhalten haben und wo Jungs sozusagen der Freiraum gegeben wird, Aggression auch auszuleben. Das ist etwas, was ganz klar im Zusammenhang steht. Und wer sozusagen als starke Person wahrgenommen wird und wer als eher, dann ja, das muss man ja so sagen, eher als Täter auch betrachtet wird, weil das ist derjenige, der sich zum Beispiel schlägt auf dem Schulhof oder so, dem wird es sehr schwer gemacht, gleichzeitig auch als Betroffener wahrgenommen zu werden. Man kann das an so einem einfachen Beispiel sehen, dass Menschen, die kriminell geworden sind und Straftaten begangen haben, wenn die dann wiederum Opfer von Gewalt werden, dass deren Opferstatus eigentlich so gut wie nie anerkannt wird, wenn man sich sagt, naja, selbst schuld, du bist ja auch kriminell oder. Gleichzeitig muss man ja sagen, es ist egal, was du gemacht hast, auch dir darf keine Gewalt angetan werden, ne, wenn man das so vom Grundsatz her betrachtet. Ja, und deswegen ist die Rolle von Betroffenheit für Männer eigentlich nicht vorgesehen gesellschaftlich. Ne? Und wenn das möglich ist, dass Männer so etwas wie betroffen sein dürfen, sage ich jetzt mal, dann sind das entweder, wenn solange Männer eben noch Jungs sind, solange sie noch Kinder sind, Oder tatsächlich auch sowas, wenn sie homosexuell sind. Also dann wird nämlich mehr Weiblichkeit diesen Männern zugeschrieben und dann wird eher quasi die Rolle so ein bisschen verändert und gesagt, okay, gut, weil er halt homosexuell ist, ist es eher möglich, dass er ein Opfer ist. Aber tatsächlich wird es Männern schwer gemacht und auch deswegen ist es so, das gibt es in vielen verschiedenen Branchen, kann man das sehen, dass Männer seltener Fälle auch melden. Aus genau diesem Grund, und ich habe ja ein Beispiel dazu auch im Buch, weil sie, wenn sie sich als betroffene Person darstellen, im Ansehen der anderen Männer, auch der Frauen aber, also der gesamten Gruppe, nennen wir es jetzt in einer Organisation, des gesamten Teams, dass ihnen ihr betroffener Status auch eher nicht geglaubt wird. Oder dass sozusagen vorausgesetzt wird, wenn es jetzt um sexuelle Übergriffe geht, dass man das als Mann ja will. Also es wird vorausgesetzt, weil Männlichkeit ja auch gerne so mit Trieb oder so in Verbindung gebracht wird, dass Männer das ja wollen. Die können sozusagen gar nicht so leicht belästigt werden körperlich. Mhm.
Die können immer, die wollen immer. An dieser Stelle schilderst du im Buch eine Unterhaltung mit einem Start-up-Gründer, der eben Belästigung oder beziehungsweise einen sexuellen Übergriff, man muss es wirklich so benennen, durch eine Mitarbeiterin erfahren hat. Kannst du das mal beschreiben, was da passiert ist?
Ja, er war auf einer Dienstreise im Auto gemeinsam mit seiner unterstellten Kollegin. Also sie ist eben seine Angestellte, er ist sowohl Eigentümer als auch Geschäftsführender seines eigenen Unternehmens gewesen. Und sie bot ihm sozusagen an, ihn oral zu befriedigen, jetzt im Auto. Und den genauen Wortlaut, der ist auch egal, den weiß ich sozusagen auch gar nicht. Aber die Tatsache ist ja, es sitzt jemand neben dir und bietet dir an oder sagt, dass er das gerne möchte oder in diesem Fall eben sie das gerne möchte, nämlich sie möchte jetzt dich gerne oral befriedigen. Und jetzt könnte man ja denken, und es ist auch nach Erzählung eine attraktive Frau gewesen, also nicht irgendwie unangenehm im Sinne von, ich mag die nicht oder die ist irgendwie, die gefällt mir nicht, sondern so, einfach diese Situation. Und er hat sich in dieser Situation komplett unwohl gefühlt, weil er das nicht wollte, weil er auch überrumpelt war und irgendwie sich genau in dieser Situation gefangen gefühlt hat. So, jetzt muss ich das irgendwie so mit Humor abbiegen oder wie komme ich da jetzt wieder raus? Und er hat im Nachhinein diese Situation niemandem erzählt, sondern wie ich zu dieser Erzählung überhaupt gekommen bin, ist, dass er mich gefragt hat, ob das sexuelle Belästigung war. Und das fand ich sehr bezeichnend, weil mir dadurch natürlich aufgefallen ist, dass er sich nicht mal wirklich traut, das so zu benennen oder zumindest gar nicht genau weiß, ob das, was ihm da passiert ist, ob er das schon als Belästigung und als Übergriffigkeit benennen kann. Das heißt, es herrscht eine totale Unsicherheit darüber, ist das, was mir da gerade passiert ist, eine Belästigung? Weil was für ihn ganz klar war, und da sind wir beim Anfang mit dieser empfundenen Freiwilligkeit, für ihn hat sich das ganz klar als Übergriffigkeit angefühlt. Also, ne, das ist dieses eigene Empfinden, wo man sehr stark merkt, in dem Moment, wenn einem sowas passiert, oh, das will ich hier gerade nicht. Und er hat sich aber nicht in seiner Organisation dann offenbart, ne, weil genau diese Frage dann eben im Raum stand für ihn. Also, ich bin hier der Chef, ich bin der Vorgesetzte, es ist eine attraktive Frau, werde hier als männlicher Typ gelesen, der irgendwie auch gerne unterwegs ist und feiern geht und so weiter. Da mache ich mich doch lächerlich. Ja, also das ist sozusagen die Selbsterzählung gewesen. Und somit hat die Frau, die diesen Übergriff ja gemacht hat, mutmaßlich, das muss man ja auch immer noch dazu sagen, die hat quasi so ein bisschen einkalkuliert, dass er entweder will oder dass er es wahrscheinlich sowieso auch nicht melden würde, weil, ja, also das würde auf jeden Fall, da würde er auf jeden Fall Männlichkeit einbüßen, wenn er das macht.
Und jetzt hast du ja eben schon gesagt, dieses Beispiel bricht ja mit zwei gesellschaftlichen Geschlechterklischees, die fest verankert sind. Einmal eben, wie du sagst, dieser triebige oder triebgesteuerte Mann, der immer kann und immer will. Und einmal auch die Frau, die eben auch Lust empfindet, auch wenn das nicht der gesellschaftlichen Erwartung an ihr entspricht. Und die sich eben auch im Zweifel das nimmt, was sie haben will, auch in dem Moment, wenn sie dann da übergriffig wird. Und deswegen macht es, oder dieser Umstand macht es vielleicht auch so schwierig, Frauen als Täterinnen anzuerkennen oder beziehungsweise wahrzunehmen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, diese Freiwilligkeit oder empfundene Freiwilligkeit von ihm wurde überschritten und er hat sich geschämt. Warum dürfen sich Männer nicht schämen, beziehungsweise warum sagt eine Giselle Pellicot in Frankreich, die Scham müsse die Seite wechseln? Warum gilt das nicht für Männer, die solche Übergriffe überleben? Warum müssen Frauen sich dann dafür nicht schämen?
Wenn Männer Betroffene werden und in der Öffentlichkeit stehen, da gibt es viele bekannte Fälle aus dem Spitzensport oder aus den Kirchenumfeldern, wo man das ja auch erlebt, die in die Öffentlichkeit gehen und man ganz klar kommuniziert bekommt, dass die sich schämen. Und das wird in gewissem Maße schon durchaus anerkannt, dass die sich schämen, aber es ist sozusagen immer ein Bruch mit dem idealen Männlichkeitsbild, was wir haben. Wenn Männer zusammenbrechen, wenn Männer heulen, wenn Männer bedürftig werden, also eigentlich das, was ja in feministischen Kreisen gefordert wird, dann ist es erstmal ein Störgefühl, was entsteht. Und gleichzeitig, das, was Giselle Pellicot fordert, ist ja ein unglaublich wichtiger Satz, weil sie nämlich genau aussagt, worum es eigentlich gesellschaftlich geht. Beschämt wird oft die betroffene Person. Und zwar nicht nur, weil sie sich selbst schämt, wie konnte mir das passieren, hätte ich nicht was merken müssen, das ging so viele Jahre, ich bin so doof gewesen und habe irgendwie gedacht, ich bin einfach immer nur müde in ihrem Fall jetzt, ne? Sondern es geht um die Beschämung durch die Gesellschaft und auch natürlich durch die Täter, die sozusagen an ihr haftet und weswegen ja Betroffene ganz oft eben still sind und schweigen und nicht an die Öffentlichkeit gehen und auch versuchen wollen, dass diese Verhandlungen nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, was ihr total gutes Recht ist, weil man muss auch immer sehen, dass es natürlich immer, wenn solche Dinge neu verhandelt werden und dann ja eine Wahnsinnspresse auf diese Leute einprasselt, und das sieht man in ihrem Fall ja ganz besonders, dann bedeutet das auch immer, dass potenziell nochmal eine Retraumatisierung, also eine neue Opferwerdung sozusagen stattfindet. Und dass sie sich das traut und dass sie das macht, bewegt, glaube ich, relativ viel für Betroffene, weil sie sich dorthin stellt und sagt, ich möchte das nicht. Es ist aber in ihrem Fall nochmal ein ganz interessanter, und ich komme gleich nochmal zum Thema, warum ist es für Männer anders, zurück. Aber es gibt ja einen Abzweig in ihrem Fall, wo eine andere Frau betroffen ist, die von ihrem Mann und ihrem eigenen Mann entsprechend auch betäubt und vergewaltigt wurde. Und die wiederum hat ihren Mann nicht angezeigt und möchte nicht vor Gericht gehen, weil, das ist die Aussage, weil sie selbst Kinder hat und weil sie denen das nicht zumuten möchte, durch diesen Prozess zu gehen. Also man muss schon auch sehen, dass gleichzeitig was mit Giselle Pellicot da passiert, wie sie sich positioniert, wie sie sich ja sozusagen nochmal selbst definiert als eine starke Person, die das durchschreitet, die, glaube ich, auch Kraft dadurch bekommt, durch den öffentlichen Zuspruch und so weiter, den sie da bekommt. Das ist die eine Seite. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft ganz viele Betroffene und Opfer sehen werden, die sich eben genau nicht so verhalten, obwohl sie das macht, obwohl sie hier so Vorbild ist, weil das eine schon wahnsinnige Stärke verlangt, die sie da, und auch eine Art von, das zeigt das ja auch, sie muss ja eine Art von Distanz zu dem Erlebten für sich aufgebaut haben, um das sozusagen durchzustehen. Und ich glaube, dass wir Männern diese Rolle nicht so leicht zugestehen. Also zum einen, dass sie überhaupt Opfer werden, zum anderen, dass sie aus dieser Opferrolle selbstbewusst aufstehen und sagen, ich will das nicht, ne? So die Macht muss die Seiten wechseln, aber eben auch die Scham. Und dass wir es ihnen damit sozusagen einfach auch schwerer machen, weil wir sie eben grundsätzlich immer eher als Täter betrachten. Es geht immer nur darum, ne, dass dieses Männlichkeitsbild eben so gefasst ist, dass wir sehr klar eine Unterscheidung haben und dass wir deswegen männliche Opfer oft vergessen. Ich habe einen Teil im Buch, wo ich ein kurzes Beispiel nenne von der US Army, wo die US Army selber Männer gar nicht als Opfer überhaupt realisiert hat und deswegen auch keine Studien und Datenbasis dazu hatte. Die haben erst sehr, sehr spät angefangen, überhaupt Männer zu befragen und haben dann festgestellt, es gibt extrem viele Übergriffe, körperliche Übergriffe, sexuelle Übergriffe an Männern in der Armee. Und da ist auch zum Beispiel deutlich geworden, dass die Frauen viel eher die Fälle melden und die Männer eben nicht. Und das hat natürlich Gründe. Weil sie natürlich auch einen ganz anderen Statusverlust haben, wenn das passiert. Also wenn ich als Frau sowieso schon als schwach gesehen werde und als irgendwie sozusagen bedürftig in irgendeiner Form wirke, dann ist der Fall zu einer Person, die Betroffene ist und Opfer ist und dann noch bedürftiger ist, nicht so groß, also die Strecke ist nicht so groß, als wenn ich der große, starke Soldat bin, der Land und Leute und Leben beschützt und dann aber die schwache, kleine, arme Person ist, die zusammenbricht und nicht mehr kann. Ne? Also was die Selbstidentifikation angeht, ist das einfach gewaltig.
Das Militär ist ja auch eine Organisation, das sehr hierarchisch ist. Und wir haben ja vorhin schon über Autorität gesprochen. Und da spielt natürlich Autorität in dieser Organisation auch eine ganz, ganz große Rolle. Welche Rechercheergebnisse konntest du für andere Branchen sammeln? Gibt es Branchen oder Organisationen in Form von eher Start-ups oder eher Konzernen, wo diese Form von Machtmissbrauch besonders ausgeprägt ist gegenüber Männern?
Ja, da kann man sich ganz einfach in Branchen umgucken, in denen eben überwiegend Frauen arbeiten. Und das ist in der Gesundheitsbranche und insbesondere dann in den Pflegebereichen ganz massiv so. Also über 70% der dort arbeitenden Menschen sind Frauen. Und deswegen sind auch Frauen überwiegend, also weit überwiegend die Personen, die dort in Führungspositionen sind. Und das Militär mag von außen immer so wirken, als wäre es ganz besonders hierarchisch. Die sind natürlich hierarchisch und beim Militär wirkt es auch so, weil man halt diese ganzen Ränge hat und so. Ne? Da kennt man das einfach so ein bisschen aus der Öffentlichkeit, aus Filmen und Büchern und so weiter. Die Berufsbezeichnungen der einzelnen Führungsebenen von Pflegekräften, die kennt man nicht so gut. Ne? Letztendlich ist deren hierarchischer Aufbau auch nicht so wahnsinnig anders. Also das Grundprinzip ist dann so grundsätzlich ähnlich. Ja? Die Befugnisse unterscheiden sich natürlich von Organisation zu Organisation. Aber dort, wo Frauen arbeiten und in Führungspositionen sind und Macht haben, kommt es natürlich auch zu Machtmissbrauch. Und dann ist eine Branche, und das kann man vielleicht sogar ganz gut nebeneinander stellen, ich will es gar nicht vergleichen, aber man kann es nebeneinander stellen. Sowohl Militär als auch Pflegebranche haben verschiedene Probleme, die ihnen gleich sind. Also sie sind in ihrer Geschlechterstruktur recht homogen, auch wenn beide was dafür tun, damit sich das verändert. Aber es ist immer noch so, dass mehr Männer zum Militär gehen und mehr Frauen in die Gesundheit, in die Gesundheitsbranche und zur Pflege. Das heißt, es sind irgendwie so halbwegs homogene Organisationen, was Geschlecht angeht. Sie sind aber beide auch unter einem gewissen Druck, Fachkräfte zu bekommen. Also sie haben Personalmangel und müssen etwas dafür tun. Das Militär, seit es keine Verpflichtung mehr gibt, dorthin zu gehen, hat das erste Mal in der Geschichte dann dieses Phänomen gehabt, wir müssen jetzt Personal, irgendwie müssen wir sowas wie Employer Branding machen. Das hatten die ja gar nicht, weil es halt eine Wehrpflicht gab. Ne? In der Pflegebranche ist es eben einfach so, dass dort die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen so schwer sind, dass die massiven Personalmangel haben, natürlich deutlich größer nochmal als bei sowas wie dem Militär. Und deswegen diese Branche massiv unter Druck steht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, also ununterbrochen im Stress arbeiten. Ja, die sind ständig unter Strom und haben Stress. Und dann kann man sich das, glaube ich, auch denken. Wenn ich richtig viel Stress habe, wenn ich überarbeitet bin, wenn ständig Kollegen und Kolleginnen krank sind, wenn diejenigen, die ich betreue, und das ist natürlich wiederum auch eine Ähnlichkeit, Menschen sind, die in irgendeiner Form bedürftig sind, also in der Pflege meinetwegen demente Patienten oder Patienten mit Behinderung oder Patienten, die Alzheimer haben, was auch immer, das ist ohnehin kein einfacher Job. Ja, ich muss sehr empathisch sein, ich muss sehr geduldig sein, ich muss sehr stark auf die Bedürfnisse von Menschen eingehen. Und wenn ich dann unter Strom stehe und in der Nacht für 100 Patienten und Patientinnen zuständig bin, aber ganz alleine vor Ort, dann ist die Verleitung, die sozusagen illegal zu handeln, organisationell gegeben. Also die Organisation sagt, es sollen alle Ruhe halten und es gibt eine Bettruhe ab, sagen wir mal, 18 Uhr oder 19 Uhr. Das bedeutet, alle Patienten und Patientinnen sollen in ihren Betten liegen und möglichst schlafen. Und wenn dann von 100 10 der eine steht auf, der andere pinkelt in den Flur, der nächste läuft verirrt irgendwo rum, ein anderer schreit, weil es ihm irgendwie schlecht geht, Albträume hat oder so. Und ich muss mich aber irgendwie auch noch darum kümmern, irgendwelche Formulare auszufüllen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich diese Arbeitsbedingungen dazu treibt, dass ich möglicherweise halbwegs illegal handle, relativ groß. Und das kann man in der Pflegebranche sehen. Also Machtmissbrauch und Gewalt in der Pflege ist nichts, was einfach nur ganz selten und zufällig mal passiert, sondern man kann das in Dutzenden Einrichtungen nachweislich sehen, dass da massiv Machtmissbrauch stattfindet und Gewalt angewendet wird, auch sexuelle Gewalt zum Teil angewendet wird und die dann eben durchaus auch von Frauen.
Total tragisch. Hast du oder weißt du, ob dann die Männer, die von Machtmissbrauch betroffen sind, erfahren sie diesen Machtmissbrauch durch vorgesetzte Frauen? Du hast gerade die hohe Führungsquote, weibliche Führungsquote in der Pflegebranche angesprochen. Oder erfahren sie die durch, weiß ich nicht, gleichgestellte Kollegen und Kolleginnen? Wer missbraucht da die Macht gegenüber den Männern?
In der Pflegebranche würde ich sagen, ist es häufig so, dass es natürlich Patientinnen sind oder Patienten. Und die werden dann entsprechend von Pflegerinnen oder auch mal Pflegern entsprechend machtmissbräuchlich behandelt. Das heißt, man muss ja da dann sehen, das sind quasi Kunden und Kundinnen. Ne? So, das heißt, das ist das eine. Aber in anderen Situationen, also einerseits natürlich auch Pflegende untereinander, aber auch in allen anderen Organisationen, da wo Macht missbraucht wird gegenüber Männern, ist es in unterschiedlichen, je nachdem was für eine Art von Machtmissbrauch das ist, sind es zum Beispiel bei Männern bei sexueller Belästigung seltener Vorgesetzte, sondern da sind es häufiger gleichgestellte Kollegen und Kolleginnen und es sind sogar auch Untergebene. Also genau dieses Beispiel, was wir eben hatten mit dem CEO aus dem Startup, was man sich gar nicht so denken kann, wo man zu Recht sich auch fragen darf, ist denn das dann Machtmissbrauch? Und dann lade ich immer gerne dazu ein, darüber zu diskutieren, warum es das ist oder eben auch nicht ist. De facto ist das, was dann getan wird, natürlich ein Übergriff in irgendeiner Form. Und das ist ja interessant, weil es sich geschlechtlich sozusagen unterscheidet. Bei Frauen ist es häufiger so, dass auch Vorgesetzte sexuelle Übergriffe begehen. Bei Männern ist das deutlich weniger. Es sind aber auch relativ häufig, auch das lässt man oft so außer Acht, dass einerseits Kunden und Kundinnen Mitarbeitende belästigen. Und da fragt man sich dann immer, das passiert doch eher selten. Aber wenn man an Serviceberufe denkt, dann geht einem immer sofort ein Licht auf. Ja klar, also wer schon mal gekellnert hat, der weiß das. Und es gibt zum Beispiel auch eine Studie unter Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen, wo die Rate derjenigen, die sexuell belästigt werden durch vorgesetzte Kollegen, Kolleginnen und Gäste, also Flugreisende, ungefähr gleich hoch ist. Also da werden Männer wie Frauen ungefähr gleich viel sexuell belästigt durch die Menschen, die ich gerade aufgezählt habe. Und das finde ich interessant, weil wir davon ausgehen, Machtmissbrauch ist immer eine hierarchische Problematik.
Krass, oh, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, Lena, und ich glaube, die Zuhörenden tatsächlich auch, aber die sollen einfach dein Buch lesen. Bevor wir den Sack hier gleich zumachen, noch die letzte Frage. Wir sprechen hier ja die ganze Zeit über ein wahnsinnig großes Dunkelfeld, weil wir eben nicht ganz genau wissen, wie viele Männer tatsächlich betroffen sind. Inwiefern konnten deine Recherchen denn Licht in dieses Dunkelfeld bringen, beziehungsweise was sind die Zahlen, die da am nahesten rankommen?
Also bei Dunkelfeld spricht man ja dann gerne davon, dass ungefähr 90% nicht aufgedeckt ist. Also das ist das, was man aus Kriminalstatistiken zum Beispiel auch herauslesen kann bei Missbrauch gegenüber Kindern und so weiter. Diese Zahl gibt es so allgemeingültig nicht über alle Branchen hinweg und auch nicht auf Geschlecht bezogen. Es gibt dann Zahlen zu Diskriminierungsvorfällen in Arbeitskontexten, es gibt Zahlen zu Mobbing und so weiter. Die kann man aber schwer quasi zusammenlegen und sagen, ungefähr so ist es. Und ich kann dir deswegen auch keine seriöse Zahlen nennen, wie viele Männer von Machtmissbrauch betroffen sind. Man muss natürlich einfach sagen, Männer sind häufiger in Machtpositionen, Männer sind häufiger gewaltvoll, Männer sind häufiger sexuell übergriffig gegenüber Frauen. Das kann man in den Kriminalstatistiken nachlesen, das ist einfach so. Aber es gibt auch gerade jetzt, ist letzte Woche, glaube ich, nochmal ein Artikel erschienen, Jan-Josef Liefers hat zum Beispiel jetzt bekannt gegeben, dass er am Set sexuell belästigt wurde.
Oh, echt? Das habe ich gar nicht gesehen.
Das ist ganz neu. Ich habe vorgestern oder so die Schlagzeile gesehen. Und es zeigt ja, es verändert sich was in unserer gesellschaftlichen Betrachtung. Das heißt, Männer sind auch von Übergriffen betroffen. Und zwar gar nicht unbedingt so sehr selten. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren erst sehen, wie diese Zahl sich verändern wird, weil sich meines Erachtens mehr Männer trauen werden, diese Übergriffe zu schildern. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, also auch diese Zahl von UNICEF, die jetzt neulich rauskam. Ich glaube, es ist ungefähr knapp 2 Wochen her, dass 370 Millionen Mädchen oder heute Frauen sexuelle Gewalt im Kindesalter erlebt haben. Das ist die große Schlagzeile gewesen, die wir wirklich in ganz, ganz vielen Leitmedien gesehen haben. Und in kleiner stand dann da, und 320 Millionen Jungen. Also das sind nur, ne, ist nur ein kleiner Unterschied sozusagen. Also 50 Millionen Unterschied, das ist natürlich, kann man sagen, ist wahnsinnig viel. Gleichzeitig, es sind eben nicht 100 Millionen Jungs oder Männer und 370 Millionen Frauen und Mädchen. Und das ist ja auch etwas, wenn, also wir denken immer, das ist eine Erzählung, die ist veraltet. Das ist irgendwie in der Kirche in den 70er, 80er Jahren passiert. Das findet jetzt nicht mehr so statt. Wir sehen aber, dass beispielsweise Übergriffe gegenüber Kindern durchaus auch zunehmen. Es hat auch was mit unserer politischen Lage zu tun, inwieweit Menschen finden, dass Körperstrafen gegenüber Kindern zum Beispiel durchaus in Ordnung sind. Es sind erschreckend viele, die das denken, also über 60%. Und ich würde deswegen sagen, ich bin gespannt, wie sich in den nächsten Jahren die Zahlen von Männern, die Betroffene sind, verändern werden, weil ich glaube, dass es mehr Meldungen geben wird. Aber so pauschal zu sagen, es sind ungefähr so und so viel Prozent, das wäre nicht seriös, das jetzt mal so aus dem Ärmel zu schütteln.
Aber ich glaube, du hast absolut recht. Wir sind gerade an einem Zeitpunkt der MeToo-Debatte, wo wirklich auch die Perspektive von männlich Betroffenen mit herbeigezogen werden kann und in Zukunft hoffentlich auch wird. Vielen, vielen Dank, dass du dieses Thema mit uns besprochen hast. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wir haben die Zuhörer ein bisschen heiß gemacht. Ich verlinke euch das Buch von der Lena, Arbeit macht Missbrauch, auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Es lohnt sich sehr, denn darin gibt es noch viele, viele weitere ihrer klugen Gedanken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine cute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Schreibt uns eure Gedanken zu diesem Thema, sowohl mir als auch Lena, die freut sich sicherlich auch, um dann noch ein bisschen weiter reinzunörden. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Stay hungry.